Professor Bellinger in der SPÖ hat sich die ersten Stimmen geäußert, die den Rücktritt oder die Abwahl von Faymann als Parteivorsitzenden und als Kanzler fordern. Ist das der Anfang vom Ende?
Ich glaube nicht, dass es der Anfang vom Ende der Sozialdemokratie in Österreich ist. Das könnte der Anfang vom Ende des Parteivorsitzenden sein, wenn da eine Dynamik losgeht. Wir haben ja bei seinem Vorgänger gesehen, wie schnell das gehen kann. Innerhalb weniger Wochen hat die SPÖ plötzlich einen Parteivorsitzenden, der 1,5 Jahre davor noch als der große Wahlsieger gefeiert wurde, hat ihn schon wieder weggebracht. Die Sozialdemokratie in Österreich ist einerseits in einer schlimmen Situation, aber andererseits, auf gut österreichisch ausgedrückt, es ist ernst, aber nicht hoffnungslos, das heißt nicht österreichisch. Die Sozialdemokratie kann lernen. Die europäischen Parteifamilien haben sich immer wieder neue Verhältnisse angepasst. Wenn wir daran denken, wie in den 80ern die Labour Party am Boden war oder um 1970 die französischen Sozialisten nicht einmal 10% mobilisieren konnten und 10 Jahre später war Mitterrand Präsident. Das heißt, wenn die SPÖ nicht lernt, dann ist sie wirklich in einer Lebensgefahr, aber ich würde nicht ausschließen, dass sie lernen kann.
Da kommen wir gleich darauf zurück. Ich möchte noch eine Minute bei Faymann bleiben, also beim aktuellen Politischen. Im Grunde spricht gegen seinen Rücktritt oder gegen seine Abwahl eigentlich nur, dass man nicht schon wieder einen Topmann ablösen will. Aber im Hintergrund wird ja bereits der Nachfolger, Sozialminister Hundsdorfer, gehandelt.
Es ist sicherlich auch eine Frage eben der Alternative. Wenn die Alternative da ist, bleibt das Einzige noch übrig, dass man das optisch nicht gut vermitteln kann. Ein gutes Jahr, nachdem er Parteivorsitzender geworden ist, wird er schon wieder abgelöst. Und wir haben das ja bei der deutschen Sozialdemokratie gesehen, die rasche Abfolge der Parteivorsitzenden oder der Partei insgesamt nicht sehr gut getan, obwohl das vermutlich eher eine Begleiterscheinung und nicht die Ursache des Sturzes, des Absturzes der SPD war. Wenn nun diese Logik, nämlich sobald man die Debatte beginnt, kann sie sehr rasch wie die Ablöse Gusenbauers durch Faymann zu einem Ende finden, dann kann das schnell gehen. Ich glaube nur nicht, dass das die Lösung ist. Das ist vielleicht hilfreich, aber die Lösung ist wirklich, dass die Partei sich anders aufstellt, unabhängig von der Person. Das mag mit einer neuen Führung leichter gehen als mit der alten Führung, aber wichtig wird sein, dass man eine bessere Analyse des Zustandes und vor allem eine bessere Strategie als Ausweg aus diesem Zustand findet, dass das bisher der Fall ist, wie die Landtagswahlen ja zuletzt geradezu dramatisch demonstriert haben.
Sie haben als Politologe und als Wissenschaftler die politische Landschaft Österreichs und die Sozialdemokratie jahrzehntelang verfolgt. Ich möchte noch einmal die Frage wiederholen, 26%, das ist das Schlimmste seit dem Zweiten Weltkrieg. Wie soll das so leicht wieder hinaufgehen in, ich will nicht sprechen von 50% wie unter Kreisky, aber halt doch deutlich über 30%.
Ja. Also es gibt natürlich keine Patentlösung und der Absturz der Sozialdemokratie hat auch ein bisschen etwas mit dem Absturz der Großparteien zu tun. Die ÖVP, das darf man nicht vergessen, hat ja ein noch katastrophaleres Ergebnis 2008 eingefahren. Es gibt also einen Trend gegen Großparteien und dann gibt es einen Zusatztrend gegen die Sozialdemokratie, der ist erst jetzt im letzten Jahr sichtbar geworden. Aber was mich erstaunt und wundert, warum die Sozialdemokratie nichts gegen ihre langweilige Bitterkeit tut. Wenn ich mir vorstelle, was ein Bruno Kreisky aus der Situation gemacht hätte, der hätte balanciert mit 500 glitzernden Einfällen mit 2000 Expertinnen und Experten aus der ganzen Welt eingeflogen, denen er die Aufgabe gestellt hätte, denkt doch einfach nur nach, was kann aus der Sozialdemokratie werden, auch wenn er nur auf 5 wirklich gehört hätte, nicht auf 2000. Es wäre ein medialer Erfolg gewesen. Das ist schon Gusenbauer nicht eingefallen und das fällt auch Faymann nicht ein. Das ist irgendwie so, als würden sie Österreich als eine Insel sehen, sondern Österreich als sich selbst genügsame Provinz. Und das ist es halt ganz einfach nicht.
Und in dieser Provinz herrschen also ganz bestimmte mediale Regeln, dazu aber vielleicht später mehr. Nur muss man doch sagen, die Sozialdemokratie in Europa, aber ganz besonders in Österreich, hat doch zwei massive Probleme, wo ich gespannt wäre, wie die 500 Experten das anpacken würden. Nummer eins ist, der Wohlfahrtsstaat hat sich erfüllt. Erstens, weil man zwar immer noch mehr Geld austeilen kann, aber keines mehr da ist. Und das zweite riesige Problem ist die Migration. Wir haben 17% der österreichischen Wohnbevölkerung haben ausländische Herkunft. Das hat jetzt unter diesem Titel sogar die Statistik Austria so ausgewiesen. Das ist offensichtlich ein riesiges Problem. Beides ist eigentlich einfach und kurzfristig kaum zu lösen.
Also beginnen wir gleich mit der Migration. Mir ist aufgefallen, dass der designierte Vorsitzende der oberösterreichischen Sozialdemokratie gesagt hat, hören wir auf, vom Ausländerproblem zu reden, reden wir von der Migration. Und das wäre ein Ansatz, weil damit schon deutlich gemacht wird, dass es sich um ein gesamteuropäisches Problem hat, dessen Lösung nur gesamteuropäisch vorstellbar ist. Das ist auch für mich das Erstaunliche, dass die Sozialdemokratie bei diesem so logisch, nur europäisch anzugehenden Thema so tut, als würde der Inn oder die Mach das Thema sozusagen aufhören lassen. Die Sozialdemokratie ist in einer faszinierenden Weise sozusagen jenseitig, was ihre internationalen Wurzeln betrifft. Sie hat sich selbst abgeschnitten von ihrer Geschichte, die, ich gebe schon zu, primär rhetorisch, aber immerhin rhetorisch, eine internationale Geschichte war. Jetzt tut sie so eben, als würde sie auf einer Insel im stillen Ozean schwimmen und alles, was jenseits der Grenzen ist, ist nur eine Bedrohung und nicht eine Chance.
Das betrifft allerdings nur die Migranten, die erst kommen. Was ist zu tun, und zwar immer unter der Voraussetzung, anständig zu tun, mit denen, die schon da sind und deren Lebensweise offensichtlich eine nicht unbeträchtliche Zahl von Österreichern schwer auf die Nerven geht?
Also da gibt es wohl nur eine Gratwanderung. Auf der einen Seite ist selbstverständlich, dass alle in Österreich lebenden Menschen Anspruch auf bestimmte Grundrechte und Grundfreiheiten haben. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass sie für ihre staatlich anerkannte Religionsgesellschaft, wie zum Beispiel den Islam, unter den üblichen Regeln etwa der Bauordnung Gotteshäuser bauen dürfen. Das sollte außer Streit gestellt sein. Der Islam ist nichts Neues, der ist seit 100 Jahren in Österreich eine anerkannte Religionsgesellschaft. Auf der anderen Seite muss natürlich etwa im Zusammenhang mit individuellen Rechten, mit Frauenrechten zum Beispiel, darauf gedrungen werden, dass es keinen rechtsfreien Raum geben kann mit Berufung auf Multikulturalität. Das wird eine tägliche Gratwanderung sein, aber im Prinzip ist das, glaube ich, sehr einsichtig zu machen. Der bloße Geruch vom Hammelbraten im Hinterhof kann doch nicht dazu ausreichen, dass man sagt, die Muslime dürfen keine Moscheen bauen. Und der bloße Geruch vom Hammelbraten ist aus meiner Sicht nicht von vornherein negativer als der Geruch der Wiener Burenwurst. Das heißt, hier ist eine gewisse Toleranz doch vermittelbar. Und da sollte man nicht immer gleich die Kultur bemühen. Es ist für mich auch nicht einsichtig, dass die Burenwurstkultur von vornherein der Hammelbratenkultur grundsätzlich überlegen ist.
Wie stehen Sie dazu? Im Grunde läuft es ja darauf hinaus, auf eine Assimilierung der Zuwanderer, insbesondere der türkischen Zuwanderer, die sich kulturell halt besonders abheben. Sind Sie für eine totale oder eine forcierte Assimilierung oder eine unterstützte Assimilierung? Und ich mache da jetzt einen kleinen Sprung zu Ihrem neuen Buch, Ihren Lebenserinnerungen nach der Windstille, soeben erschienen, wo Sie auch berichten, dass Ihre Familie total assimilierte Tschechen sind, wo schon die erste oder die zweite Generation kein Wort Deutsch mehr gesprochen hat. Also ist Assimilierung, sagen wir unterstützte Assimilierung, ist das der Weg?
Also natürlich hängt es vom Begriffsinhalt ab, aber ich würde Integration immer bevorzugen gegenüber Assimilierung. Denn Integration heißt, dass sich beide Seiten verändern. Die neu nach Österreich kommenden müssen sich verändern. Sie müssen natürlich, nun sage ich bewusst nicht Kultur, aber die Grundwerte und Grundrechte und die Standards einer rechtsstaatlichen Demokratie bezogen auf Männer und Frauen selbstverständlich hundertprozentig akzeptieren. Auf der anderen Seite wird sich natürlich eine Gesellschaft, in der etwa der Islam nicht mehr eine Größenordnung von 1% der Bevölkerung, sondern von 5% der Bevölkerung hat, Tendenz steigend, das wird natürlich eine, in gewissen Aspekten auch eine andere Gesellschaft sein. Das heißt, Integration, die Zuwanderer müssen sich auf den Boden der Grundordnung stellen, aber die Gesellschaft wird sich durch die Integration ebenfalls etwas verändern. Das heißt ja nicht, wie diese wunderbare Geschichte, dass auf jedem zweiten Gipfel ein Halbmond stehen muss. Das ist einer der besten Practical Jokes der Zweiten Republik. Aber das heißt einfach, dass man sozusagen die ein bisschen sich hineindenken kann. Es ist zum Beispiel doch gut, wenn man nachdenkt, was das für nichtchristliche Kinder, Muslime, aber auch Juden, es heißt, wenn in jeder österreichischen öffentlichen Schule ein Kreuz hängt. Das ist zumindest, ich bin nicht dafür, dass man die Kreuze abhängt. Ich bin nur dafür, dass man darüber nachdenkt, was es heißt, dass in einem offiziell säkularen Staat, in öffentlichen Schulen, das Symbol eines religiösen Bekenntnisses hängt, das für andere vielleicht als Aggressivität wahrgenommen
wird. Ganz abgesehen davon, dass die Religiosität insgesamt, also in den christlichen Denominationen ja total zurückgeht. Also ich glaube, dass in Wirklichkeit eines der Hauptprobleme das ist, dass für die Muslime die Religion so lebensbestimmend ist, während sie für die anderen also kaum mehr lebensbestimmend ist. Noch eine letzte Frage zu dieser Thematik. Okay, wie macht man das jetzt praktisch? Wie setzt man durch, dass die Frauenrechte geachtet werden, dass es keine Zwangsverheiratungen mehr gibt, dass die Mädchen in die Schule geschickt werden? Es wird wohl oder übel nur mit Zwang passieren können.
In gewissen Grenzen gehört Zwang dazu, genauso wie Kinder, die Vorarlberger oder steirischer Herkunft sind, sozusagen im Land geborene Native Austrians sind. Wenn die nicht in die Schule gehen, werden sie auch einmal zwangsweise in die Schule geführt. Natürlich gilt das auch für in der Türkei, aber in Österreich geborene, aber in Österreich lebende Menschen. Selbstverständlich verlangt es hier auch nötigenfalls im Interesse der Integration, im Interesse der nächsten Generation, auch nötigenfalls Zwangsmaßnahmen. Aber umgekehrt, man soll nicht so tun, als wäre das die Mehrheit der türkischen Migrantinnen und Migranten. Ich habe in Innsbruck immer wieder völlig integrierte türkische Studentinnen und Studenten gehabt, die also völlig akzentfrei, vielleicht mit leicht vorarlbergerischem Einschlag, Deutsch gesprochen haben, die ehrgeizig studiert haben, die eine erfolgreiche Karriere angestrebt und oft auch erreicht haben. Das heißt, so zu tun, als wäre der Regelfall eine türkische Familie, in der die Mädchen nicht in die Schule dürfen und in der sie mit 15 Jahren nach Anatolien zur Zwangsheirat geschickt werden, das wäre eine grobe Verzerrung. Noch einmal, Zwangsheirat und die prinzipielle Nichtgleichberechtigung der jungen Frauen, das darf in Österreich nicht akzeptiert werden. Aber so zu tun, als wäre das damit schon das Hauptproblem, das ist eine letztlich bewusst verzerrende Vereinfachung.
Gut, gehen wir zurück zum zweiten großen Problem. Die Sozialdemokratie und die sogenannte soziale Frage. Nummer eins, relativ große Bereiche der Gesellschaft, nämlich der geschützte Bereich, sind sozial sehr gut abgesichert. Andererseits gibt es doch wachsende Bereiche, wo sich schlicht und einfach mit dem Geld nicht mehr ausgeht, weil die Einkommen zu klein werden. Andererseits ist aber für einen Ausbau des Sozialstaates angesichts der Staatsverschuldung kaum mehr Geld da. Wie soll die Sozialdemokratie da praktisch vorgehen?
Zunächst einmal, wenn man den Befund, den richtigen Befund macht, der Abstand zwischen Arm und Reich wird in Österreich größer, der nimmt zu. Muss man auch sagen, das hat schon vor 30 Jahren am Ende der Ära Kreisky begonnen. Das ist auch schon ein Hinweis für mögliche Strategien. Das ist kein österreichisches Problem, das ist ein Problem der Weltökonomie. Das ist auch etwas, was man vermutlich nur mit einer europäischen oder internationalen Politik angehen kann. Die Grundlage des großen Erfolges der Zweiten Republik, der demokratische Sozial- und Wohlfahrtsstaat mit Sozialpartnerschaft und dann das berühmte Wort von Papst Paul VI., Insel der Seligen, das war ja unter den Voraussetzungen, dass es eine Nationalökonomie gibt. Und das gibt es nicht mehr. Es gibt keine Nationalökonomie mehr, es gibt eine Globalökonomie. Und dadurch ist das Gleichgewicht zwischen Arbeit und Kapital nicht mehr gegeben. Das heißt, es müsste sich die Sozialdemokratie den Kopf zerbrechen. Und ich sage das nicht, weil ich eine Antwort wüsste, aber ich sage nur, die Sozialdemokratie scheint sich nicht einmal den Kopf zu zerbrechen, wie man das angeht, wieder ein Gleichgewicht anzustreben zwischen Arbeit und Kapital, was nur heißen kann, dass man nicht die Opel-Arbeiter in Rüsselsheim und die Opel-Arbeiter in Antwerpen gegeneinander ausspielt. Was nur heißen kann, dass man auch akzeptiert, dass bestimmte Formen der Industrie in Österreich ganz einfach nicht werden überleben können, wie schon in Vorarlberg die Textilindustrie schon vor einer Generation ausgestorben ist.
Daraus ist aber dann eigentlich der Schluss zu ziehen, dass Sie der Sozialdemokratie eine Reichensteuer empfehlen würden, die ja schon heftig diskutiert wird.
Ich würde das nicht ausschließen. Ich würde nur genau analysieren. Es gibt den schönen Satz, das Kapital ist ein scheues Reh. Ich würde nur analysieren wollen, ob nicht die Nachteile bezüglich einer Geldmasse, die man dann für den Sozialstaat einsetzen kann, ob nicht die Nachteile größer sind als die Vorteile. Eine Reichensteuer macht einen Sinn, wenn man dann wirklich mehr Geld zu verteilen hat. Es macht keinen Sinn, wenn das Kapital morgen in Hongkong oder in Sao Paulo ist, dass man von der Steuer besteuert wird. Und vielleicht noch etwas zur geschützten Werkstatt. Natürlich, die geschützte Werkstatt existiert dort, wo man Arbeitsplätze nicht verlegen kann. Sozusagen die Verkehrsbediensteten der Stadt Wien, da kann man die Arbeitsplätze nicht nach Shanghai verlegen. Die Lehrer in Tirol, da kann man die Arbeitsplätze auch nicht nach Kairo verlegen. Nicht einmal nach Wien. Aber dort, wo es um Industrie und Produktion geht, das ist wirklich das Kapital. Und das meine ich jetzt nicht in einem klassenkämpferischen Sinn, das ist einfach so. Das Kapital ist einer Logik heraus flüchtig. Und das würde ich auch bei der Reichensteuer zu bedenken geben, sie nur dann einzuführen, wenn man guten Grund hat zur Annahme, dass es nicht dazu führt, dass man am Schluss mehr Kapital abschreckt, als Kapital für die Staatskasse gewinnen kann.
Herr Professor, Sie haben sich ein Wissenschaftlerleben lang auch mit der Frage der extremen Rechten in Österreich beschäftigt. Ist es auf ewig festgeschrieben, dass in Österreich 25-30% der Wähler kein Problem haben, extrem rechte Parteien zu wählen?
Ich würde sagen, dass sie potenziell extrem rechte Parteien wählen. Wenn wir potenziell hinzufügen und sagen, in der näheren Zukunft, würde ich sagen, ja. Wir müssen in der näheren Zukunft damit rechnen, dass eine so große Minderheit in Österreich, 25-30%, ist ein gewisser Erfahrungswert, wenn andere Bedingungen hinzutreten, wie zum Beispiel Zukunftsängste, wie zum Beispiel die Produktion von Sündenböcken, Stichwort Ausländer, dass die dann sozusagen ohne besondere Gewissensbisse oder moralische Hemmungen das tun. Ich gehe davon aus, ich habe keinen Grund, hier optimistischer zu sein. Die Chance wäre natürlich, langfristig etwas zu tun. Die Frage ist wirklich, warum in Deutschland Parteien, die eine gewisse Ähnlichkeit zur Freiheitlichen Partei haben, zwar in Landtagen wie Sachsen sitzen, aber keine Chance haben, in den Bundestag zu kommen und keine Chance haben, als Regierungsparteien auch irgendwo ernst genommen zu werden, als potenzielle Regierungsparteien ernst genommen zu werden. Das heißt, es gibt hier eine viel größere wenn man so will, politische Kultur der Abgrenzung. Eine politische Kultur, und ist ja auch die Rhetorik, es ist ja gelungen, den Wort Gutmensch negativ zu besetzen. Ist der Schlechtmensch daher positiv besetzt? Das heißt, allein schon in der in Österreich herrschenden Semantik haben wir schon sozusagen die Grauzonen und die weichen, nicht vorhandenen Grenzziehungen. Gutmensch ist schlecht, Schlechtmensch ist daher gut. Politische Korrektheit ist schlecht, Unkorrektheit ist offenbar gut. Alles das zeigt ja, dass etwas, was möglich ist. Es zeigt auch das Beispiel Frankreich. Front National ist derartig isoliert, hat keine Chance, in irgendeiner Form ins relevante politische Spiel zu kommen und ist übrigens jetzt auch schon bei den Wählerinnen und Wählern weniger erfolgreich als in den 80er und 90er Jahren. Das heißt, wir müssten das nur einmal versuchen und nachmachen. Das meine ich jetzt nicht das Wort von der Ausgrenzung, das ist ja eine Art Selbstverteidigungsformel der Freiheitlichen selbst, sondern eine Abgrenzung, eine klare Abgrenzung. Und da würde ich sagen, es gibt ja einen Namen, es ist das Sausgruber-Rezept. Das Sausgruber-Rezept hat mich sehr beeindruckt.
Bedeutet zu sagen, mit denen nicht und man gewinnt trotzdem Wahlen.
Genau, mit denen nicht, man gewinnt trotzdem Wahlen. Es hat ja auch in Österreich gewisse Ansätze gegeben, Franitzky 1995, der einzige relative Wahlerfolg zwischen 1979 und 2006, der einzige Zugewinn der Sozialdemokratie, war auch die klare, gleichsam Sausgruber-ähnliche Profilierung der Sozialdemokratie in dem Fall und ist belohnt worden.
Herzlichen Dank.